läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Gut 3 Monate ist die Wahl in Österreich nun schon her, aber eine neue Regierung ist in unserem Nachbarland nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Verhandlungen über eine Regierungskoalition sind heute endgültig geplatzt. Die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ beendeten ihre Gespräche. Zuvor war wochenlang über ein Dreierbündnis zwischen ÖVP, SPÖ und den liberalen Neos verhandelt worden. Aber die Liberalen waren ja bereits gestern ausgestiegen. Und mit dem Wahlsieger vom September, der rechtspopulistischen FPÖ, wollte und will keiner koalieren. Und nun wird es am Ende auch bei unseren Nachbarn bald Neuwahlen geben. Aus Wien, Anna Tillack.
Es ist kurz nach 7 Uhr abends, als klar ist, die Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung sind gescheitert. Die ÖVP um den Parteivorsitzenden Nehammer bricht die Gespräche ab. Der Kanzler zieht Konsequenzen.
Ich werde mich als Bundeskanzler und auch als Parteiobmann der Volkspartei in den nächsten Tagen zurückziehen und einen geordneten Übergang ermöglichen. Dieser geordnete Übergang ist mir besonders wichtig, weil ich stets für Stabilität in unserem Land und in der Volkspartei gestanden bin.
Der Druck aus den eigenen Reihen auf den Bundeskanzler dürfte zu groß geworden sein. Zwischen der konservativen ÖVP und den Sozialdemokraten gab es Streit über Steuererhöhungen und über die Gesundheits- und Rentenpolitik. Die ideologischen Gräben offenbar unüberwindbar. Um 19.40 Uhr tritt der sichtlich enttäuschte SPÖ-Vorsitzende Babler vor die Kameras. Österreich stecke in einer schweren Wirtschaftskrise. Gerade jetzt hätte es staatspolitische Verantwortung gebraucht.
Karl Nehammer hat es begriffen. Und ich mag ihm ganz ausdrücklich danken. Ich habe diese Bereitschaft auch gespürt, dass er das verstanden hat und dass er auch diesen Geist in sich trägt, große Lösungen jetzt schnell für dieses Land entwickeln zu müssen. Die Kräfte, die sich letztlich in der ÖVP durchgesetzt haben, und sie waren heute alle Zeugen und in den letzten Tagen, die wollten das nicht.
Schlägt jetzt also die Stunde des Rechtspopulisten Kickl als Kanzler? Noch ÖVP-Chef Nehammer hatte eine Zusammenarbeit mit der rechtsnationalen FPÖ unter Kickl immer ausgeschlossen. Vor allem der Wirtschaftsflügel der ÖVP liebäugelt aber schon länger mit der Option Blau-Schwarz. Und dann wären da noch die Spekulationen um ein Comeback des Altkanzlers Sebastian Kurz. Noch im Februar war er wegen einer Falschaussage zu 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.
Ich fände es nicht gut, wenn jemand, der so einen Prozess hinter sich hat, wieder an die politische Spitze kommen würde.
Ich würde ein bisschen den Glauben an die Intelligenz unserer Bevölkerung verlieren.
Momentan weiß keiner, wie es weitergeht. Auch Neuwahlen sind denkbar.
Tja, eine Menge Fragen stehen im Raum und deswegen fragen jetzt dann unsere Korrespondentin Anna Tillack in Wien. Anna, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario, wie es nun weitergeht in Österreich?
Naja, auf jeden Fall herrscht hier große Verwirrung und auch die Analysten halten sich bedeckt. Das ist uns schon aufgefallen, dass da noch keiner so richtig eine Entscheidung treffen möchte. Und man muss sagen, es sind einfach extremst bewegte Zeiten vorausgegangen und jetzt liegt der Ball beim Bundespräsidenten. Der wird morgen vor die Kameras treten. Er wird dann seine Bevölkerung informieren, wie es jetzt weitergeht. Ich halte es allerdings für nicht sehr wahrscheinlich, dass er Herbert Kickl mit dem Regierungsbildungsauftrag betrauen wird, denn das hat er ja schon nach der Wahl direkt nicht getan. Und er hat erst gestern ganz eindringlich nochmal appelliert an die Vorsitzenden der SPÖ und der ÖVP und hat gesagt, bitte rauft euch zusammen, schaut, dass ihr eine tragfähige Mehrheit auf die Beine stellen könnt. Und zwar bitte in kurzer Zeit. Und das ist ja jetzt gescheitert. Also sind wirklich alle Optionen offen, wie es hier in Österreich weitergeht.
Ja, aber dennoch, lachender Dritte könnte ja nun die rechtspopulistische FPÖ um Herbert Kickl sein, oder?
Ja, absolut. Die Rechtspopulisten konnten sich quasi in den letzten Monaten und Wochen zurücklehnen und den anderen Parteien beim Verhandeln, aber letzten Endes auch beim Scheitern zugucken. Und sie haben das wirklich auch zelebriert. Es gab heute eine Aussendung von Herbert Kickl. Darin schreibt er, dass die Verliererampel schuld an diesem Chaos sei, das jetzt herrsche. Und man macht immer wieder klar, die FPÖ will regieren und zwar nicht in zweiter Reihe, sondern wirklich mit Herbert Kickl als Kanzler. Und jetzt ist einfach die Frage, macht die ÖVP da mit? Und man muss sich ganz klar machen, in Österreich gibt es ja diese schwarz-blaue Regierung schon in 5 Bundesländern. Also diese Option wird hier durchaus diskutiert. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, die Zeit spielt den Rechtsnationalisten hier natürlich in die Hände der FPÖ. Denn die Umfragewerte steigen und liegen inzwischen schon bei mehr als 35%.
Anna, vielen Dank für die Informationen nach Wien. Und damit zurück nach Deutschland und wir sind mittendrin im ersten Wochenende des neuen Jahres und es ist wahrlich ein Winterwochenende geworden. Doch dabei steht nicht nur der Schneefall in weiten Teilen des Landes im Mittelpunkt, sondern vor allem der gefrierende Regen, der für spiegelglatte Straßen und Wege sorgt. Heute Nacht droht im gesamten Bundesgebiet Glatteis. Aber es gab den ganzen Tag heute schon zahlreiche Unfälle und Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Aussichten gleich. Zunächst fasst Joscha Bartlitz Licht und Schatten des Winterwetters zusammen.
Das hier ist die schöne Seite von Eis und viel frischem Schnee, selbst wenn nicht alles klappt. Hier gibt es sogar etwas ganz Besonderes, Rodeln statt Rasen in der Eifel. Ein Streckenabschnitt der legendären Rennstrecke Nürburgring hat sich in eine Piste für Schlitten verwandelt. Nervenkitzel auf ganz andere Art.
Wenn man sich vorstellt, dass sonst hier die Motoren heulen und wir jetzt hier mit dem Schlitten runterdüsen, das macht natürlich riesen Spaß.
Ich würde es mit dem Auto nicht machen, aber mit dem Schlitten.
Mit dem Auto wird es schwierig. Das hier ist die negative Seite, wenn Schnee und Eis plötzlich hereinbrechen. Zur gefährlichen Rutschbahn wurden in der Nacht viele Straßen, vor allem in Niedersachsen, wie auf dieser Bundesstraße in Aurich, der Fahrer leicht verletzt. Ein erschreckendes Bild auf der A1. Tausende Forellen auf der Fahrbahn verteilt. Durch Glatteis geriet ein Fischlaster nachts bei Sittensen zwischen Hamburg und Bremen in Schleudern, stellte sich quer. Ein nachfolgender LKW fuhr ungebremst auf. Ein riesiger Fischbehälter löste sich dabei. Fahrzeugteile trafen andere Autos. Die Bilanz 4 Verletzte und etwa 7000 tote Fische.
Für die Tiere konnten wir nichts mehr tun. Da die Sauerstoffflaschen, die die Tiere mit Sauerstoff versorgt haben, durch den Unfall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden.
Das Explodieren einer Sauerstoffflasche konnte die Feuerwehr immerhin noch verhindern. Starker Schneefall und Glätte auch im Rückreiseverkehr nach den Feiertagen auf der A4 in Sachsen zwischen Görlitz und Dresden. Im Erzgebirge gab es sogar gut 15 cm Neuschnee. Im bayerischen Sonnefeld kam ein Auto von der Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer, alle 4 Insassen verletzt. Auch in Hamburg auf St. Pauli wurden die Straßen zu Eisbahnen. Wie in vielen Städten gab es zahlreiche Verkehrsunfälle.
Es ist wirklich schlimm. Es war erstmal komplett nass und es ist jetzt Minus. Das bedeutet, alles, was nass war, ist jetzt gerade komplett eingefroren. An alle Leute, vorsichtig die nächsten Tage. Es ist wirklich glatt.
Am Hauptstadtflughafen BER fielen schon heute mehrere Flüge aus. Für morgen hat die Lufthansa bereits Flugstreichungen in Frankfurt und München angekündigt. Und noch immer gilt, Fußgänger aufgepasst und das Auto besser stehen lassen. Denn längst nicht für alle ist dieses Wetter ein solches Vergnügen.
Tja, Stefan Laps aus unserem Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt. Wie sieht's denn zur Stunde mit dem Wetter im Winter aus?
Ja, Ingo, ganz aktuell, da haben wir auf jeden Fall schon Schnee im Südwesten und im Süden unseres Landes. Wir gucken uns das mal auf dem aktuellen Radarbild an. Alles, was hier weiß dargestellt ist, das ist schon Schnee. Und wenn wir jetzt mal genauer gucken, hier im Südwesten, im Breisgau, Großraum Freiburg, dort fällt schon gefrierender Regen. Das heißt also, dort sind die Temperaturen noch knapp unter Null. Und dementsprechend, wenn dort Regen aufgefrorene Oberflächen oder gefrorene Böden trifft, das löst Glatteis aus. Und wenn wir uns jetzt mal die Vorhersage anschauen für die Nacht und für den morgigen Tag, diese Front, das ist eine Warmfront, die da zu uns hereinkommt, die verlagert sich weiter. Wir haben auch morgen früh, morgen Vormittag eine recht große Zone, in der es erst einmal schneien wird. Da können durchaus 1 bis 5 cm Schnee zusammenkommen. Wenn das Ganze dann aber in Regen übergeht, kann eben vorübergehend stellenweise mal gefrierender Regen mit Glatteisbildung dabei sein. Erst in der Nacht zum Montag, da lässt das Ganze dann langsam aber sicher nach.
Und wie sind dann die weiteren Aussichten darüber hinaus?
Es wird auf jeden Fall deutlich milder, wenn auch nur vorübergehend. Das zeigt unser Strömungsfilm. Vor allem kommt dann hier von Spanien und Frankreich die Farbe Orange immer weiter in unsere Richtung. Das heißt, es wird vorübergehend deutlich milder. Ein Hauch von Vorfrühling am Montag wird aber dann schon zum Dienstag hin wieder abgelöst durch deutlich kühlere Luft am Rande eines Sturmtiefs bei Südnorwegen. Heute Nacht anfangs im Osten noch aufgelockert oder klar, aber schnell zieht sich's dann auch dort zu und dann kommt eben die angesprochene Warmfront mit erst Schnee, dann zum Teil Glatteisregen, dann Übergang in Regen weiter nordostwärts voran. Am längsten trocken bleibt es noch in Vorpommern im äußersten Südwesten, da kommt morgen Nachmittag die Sonne wieder durch. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf Werte zwischen 3 Grad im Breisgau und minus 7 Grad im Vogtland. Morgen tagsüber, da liegen die Höchstwerte dann im Norden und Osten bei minus 1 bis plus 4 Grad. Am mildesten wird es den Rhein entlang mit 11 oder 12 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag wird es vor allen Dingen in der gesamten Westhälfte sehr mild mit bis zu 15 Grad und stürmisch. Am Dienstag, da kommen dann langsam wieder Schnee und Graupelschauer zurück.
Alles klar, Stefan, vielen Dank. Aber zunächst erstmal Vorsicht wegen Glatteis. Vielen Dank nach Frankfurt. Es ist keinen Monat her, dass Sie das Regime von Diktator Bashar al-Assad in Syrien gestürzt haben und jetzt die neuen Machthaber in weiten Teilen des Landes sind, die islamistische Miliz HTS. Ihren Anführer Ahmed al-Sharaa hatte Außenministerin Annalena Baerbock ja gestern in der Hauptstadt Damaskus zu ersten Gesprächen getroffen, auch um herauszufinden, ob mit dem Islamistenchef ein Staat zu machen sei. Gewisse Hinweise dazu könnte auch ein Blick auf die bisherige Hochburg der HTS geben, die Region Idlib im Nordwesten des Landes. Dort hatte die Miliz im Bürgerkrieg das Kommando übernommen und regiert. Dirk Schröder.
Es ist keine Überraschung. Der Revolutionskuchen verkauft sich im Café von Abdul Sakur in Idlib derzeit am besten. Abdul hat sein Café schon betrieben, als die HTS-Miliz hier die Herrschaft übernahm. Er ist voll des Lobes. Obwohl die islamistische HTS ihre Wurzeln in der Terrororganisation Al-Qaida hat, seien viele Syrer aus anderen Provinzen vor Assad unter den Schutzschirm der HTS in Idlib geflohen. Wir waren glücklich, weil wir die Vertriebenen und Flüchtlinge aus allen syrischen Provinzen aufgenommen haben. So wurden wir zu einem Miniatur-Syrien hier in Idlib. In meinem Café begrüße ich Kunden aus allen syrischen Provinzen. Kaum sei die HTS damals an die Macht gekommen, habe sich vieles verbessert, erzählen sie hier. Plötzlich habe es wieder 24 Stunden Strom gegeben und nicht nur eine Stunde am Tag wie unter Assad. Abdul schaut bei Hassan vorbei, dem Handyverkäufer. Die Regierung hier ist ausgezeichnet. So etwas wie Korruption gibt es nicht mehr. Wenn man ein Recht auf etwas hat, bekommt man es auch. Ravan ist 24 und studiert Biologie in Idlib. Ihr Gesicht möchte sie nicht zeigen. Männer und Frauen gingen an der Uni in getrennte Hörsäle. Dennoch sei ihr Leben unter der HTS frei von Angst gewesen. Was Kleidung angeht, gab es keine besonderen Einschränkungen oder Vorschriften. Es herrschte persönliche Freiheit in diesem Bereich. Man konnte tragen, was man wollte. Es gab keine Belästigungen. Der Eindruck drängt sich auf, dass die HTS-Herrschaft in Idlib vielleicht zu positiv beschrieben wird. Im Mai dieses Jahres jedenfalls gab es Proteste gegen die islamistische Regierung. Auslöser war der Tod eines Mannes in Haft. Der HTS gelang es aber, die Situation wieder zu beruhigen. Zurück bei Abdul in Idlib. Er glaubt nicht, dass sich die HTS radikalisieren wird. Seit dem Sturz Assads hat er wieder Hoffnung für die Zukunft seines Sohnes Meyar. Wenn mein Junge sich reinhängt, wird er seine Stellung in der Gesellschaft schon finden. Zu Assads Zeiten hing alles von Beziehungen ab. Was bedeutet die Machtergreifung der islamistischen HTS für Syrien? Hier in Idlib kann man aktuell nur Eindrücke sammeln, keine Gewissheiten. Es bleiben Zweifel, wie frei die Menschen sprechen können.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt, Susanne, mit dir.
Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln wird wieder verhandelt. In Doha, der Hauptstadt Katars, versuchen Ägypten, Katar und die USA zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. Unterdessen demonstrierten in Israel Tausende für einen Geiseldeal mit der Hamas. Stunden zuvor hatte die Terrororganisation erneut ein Video einer Geisel veröffentlicht. In Südkorea reißen die Proteste gegen den abgesetzten Präsidenten Yoon nicht ab. In der Hauptstadt Seoul forderten Tausende seine Festnahme, nachdem die Verhaftung Yoons gestern gescheitert war. Gleichzeitig gab es auch wieder Demonstrationen für den ehemaligen Präsidenten. Yoon hatte Anfang Dezember das Kriegsrecht in Südkorea ausgerufen und war daraufhin vom Parlament abgesetzt worden. Der Journalist Thilo Mischke wird doch nicht Moderator des ARD-Kulturmagazins Titelthesen Temperamente. Die heftige Diskussion über seine Personalie überschatte die Themen, die man eigentlich mit der Sendung transportieren wolle, begründete die ARD die Entscheidung. Mischke war in den vergangenen Tagen stark kritisiert worden. Unter anderem werden ihm sexistische Äußerungen vorgeworfen. In den USA haben die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter begonnen. Der Sarg wurde zunächst durch Carters Heimatort im Bundesstaat Georgia gefahren. Anschließend wurde der Verstorbene in Georgias Hauptstadt Atlanta gebracht. Dort wird der Sarg 2 Tage lang aufgebahrt, bevor er dann nach Washington überführt wird. Bei der Vierschanzentournee haben es die deutschen Skispringer erneut nicht aufs Treppchen geschafft. Beim 3. Springen in Innsbruck gab es einen Dreifachsieg für Österreich. Den 1. Platz und zugleich die Führung in der Tournee-Gesamtwertung sicherte sich Stefan Kraft vor seinen Landsleuten Jan Hörl und Daniel Tschofenich. Als bester Deutscher kam Pius Paschke auf Rang 8.
Die Zeiten, als Rauchen für besonders cool gehalten wurde, sind längst vorbei. Tempi passati. Doch die Kippe im Mund will nicht ganz aus der Mode kommen und so greift seit Jahresbeginn die norditalienische Modemetropole Mailand zu rigorosen Regeln. Dort gilt nämlich nun ein fast vollständiges Rauchverbot im Freien. Wer trotzdem qualmt, muss bis zu 240 Euro Strafe bezahlen. Es geht allerdings nicht nur um die Schädlichkeit des Rauchens an sich und für andere. Das strenge Vorgehen soll auch dazu beitragen, die Luft der Stadt insgesamt sauberer zu machen. Andreas Herz.
Im Zentrum von Mailand. Christina will rauchen. Doch dafür muss sie jetzt Abstand halten. Mindestens 10 Meter von anderen Passanten. Die neue Regel seit Jahresbeginn. Das wird echt schwer sein. Eigentlich müsste man es ja ausmessen. Ich denke, es ist eine erzieherische Maßnahme, aber ich fühle mich wie eine Kriminelle. Der Abstand soll Nichtraucher schützen. Und im Idealfall lassen Raucher die Zigaretten gleich stecken, hofft die Stadt. Denn die Zigaretten verschlimmern auch den Smog in der Industriemetropole, so die Behörden. 7% des Feinstaubs würden allein durchs Rauchen verursacht. Ich hoffe, dass die Raucher auch uns verstehen. Ich bin sportlich und Nichtraucherin und möchte saubere Luft atmen können. Ich bin ein bisschen perplex. Wie soll das mit den 10 Metern funktionieren? Muss ich jetzt mit einem Zollstock rumlaufen? Immerhin droht eine Strafe von 40 bis 240 Euro. Die Stadt verspricht Fingerspitzengefühl. Zunächst ermahnt die Polizei, greift aber ein, wenn jemand wirklich wiederholt auf die Regeln pfeift. Ganz speziell in der Nähe von gefährdeten Menschen. In sozialen Medien wird sich über die Regel lustig gemacht. Ein Video, wie die Jagd auf einen Tabaksünder aussehen könnte. Oder Tipps, wie man durch die Stadt kommt, ohne jemanden anzuqualmen. Andere sind wirklich wütend, zum Beispiel der frühere Formel-1-Manager Flavio Briatore. Die Ordnungskräfte haben doch eh schon 1000 Probleme mit der Kriminalität, den Angriffen und Überfällen. Ähnlich der Journalist und frühere Senator Tommaso Cerno. In Mailand kannst du Taschendieb sein, aber kein Raucher. Tatsächlich haben Mailand und andere italienische Städte strenge Regeln gegen das Rauchen. Weit strenger als in Deutschland. Bislang haben die Italiener aber noch immer alle Vorgaben gelassen akzeptiert. Ein Fernsehbericht über das Rauchverbot in der Gastronomie, eingeführt 2005.
Die Bürger haben ein Gesetz vollständig und ohne jede Widerrede angenommen. Ein italienisches Wunder.
Vereinzelt regen sich Raucherinnen und Raucher in Mailand noch auf. Doch die meisten haben sich schon im Vorfeld auf die neue Abstandsregel eingestellt oder umgestellt. Christina hat nun auch immer eine E-Zigarette dabei. Die ist von der Abstandsregel ausgenommen.
Und das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt kurz vor Mitternacht das Wort zum Sonntag.
Mit Gedanken über Hoffnung in trüben Zeiten.
Wir sind dann morgen Abend wieder da. Dann begrüßt Jesse Wellmer Sie hier an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag, sagen Tschüss.
Tschüss.
Und Stichwort Hoffnung. Bleiben Sie zuversichtlich.